Tauch noch ein bisschen mehr ein, komm. Wir wollen keine Religion, wir wollen kein Programm. Und der Heilige Geist da ist, dir Gutes zu tun. Lad ihn nochmal ein, komm. Lad ihn nochmal ein. Sag, Heiliger Geist, ich brauche dich in meinem Herzen, ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr. Heiliger Geist, ich brauche das, was du hast. Das, was du für mich hast, das brauche ich. Du gibst mir die Worte Jesu weiter. Seine Worte sind Geist und Leben. Danke, dass du mir so gut tust. Danke, dass du mich reinigst, dass du mich heilst, dass du mich befreist, dass du mich stärkst, dass du mich hineinführst in das Wort Gottes, dass du mir die Wahrheit offenbarst, dass du mein Tröster bist. Überall da, wo du heute Morgen Mangel hast, Sorgen, Nöte, Ängste, vielleicht bist du auch in manchen Punkten verzweifelt, dann darfst du sagen, danke, Heiliger Geist, dass du mir gegeben bist als der Tröster, der mich heute Morgen, jetzt und hier tröstet, über jeder Sorge, über jedem Problem, über jeder Not. Und ich weiß, ich habe den Sieg. Ich weiß, ich habe die Erlösung in Christus Jesus. Ich bin zur Fülle gebracht. Halleluja. Es gibt keine Verdammnis. Heiliger Geist, du wirst mir niemals Verdammnis zeigen. Niemals wirst du ein verdammendes Wort zu mir sagen. Niemals wirst du mich anklagen oder mir die Vergangenheit vorhalten. Nie, niemals. Heiliger Geist, schieb du nach jetzt. Schieb du nach. Viel mehr, viel mehr. Heiliger Geist, Halleluja. Danke, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Yes, Lord. Halleluja. Danke, dass du Freude freisetzt, Herr. Danke, dass du uns lachen lässt. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für Freude, die Fülle. Halleluja. Papa, ich danke dir, dass wir lachen dürfen über unsere Feinde. Papa, wir brauchen kein Fasching. Wir haben so viel Freude in uns. Halleluja. Und diese Freude übernimmt. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Deine Freude übernimmt. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, danke, Jesus. Oh, Gott ist gut, oder? Gott tut uns gut. Wir haben die Fülle, oder? Halleluja. Da hinten sehe ich jemand Neues, gell? Herzlich willkommen noch von hier aus. Ah, kommt, dürft ruhig klatschen. Halleluja. Halleluja, danke, Herr, preis sei dir. Hat jemand ein Wort empfangen oder eine Bibelstelle oder irgendwas ganz schnell? Passt, alles gut. Dann gehen wir ins Wort, oder? Seid ihr ready? Was haben wir letzte Woche gelernt? Was hat uns der Herr letzte Woche offenbart oder gezeigt? Unser Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gegründet sein, sondern auf die Kraft Gottes. Glaubt ihr, dass das wichtig ist in unserem Leben? Dass wir die Kraft Gottes in unserem Leben haben? Dass wir nicht das tun, was Menschen denken oder was Menschen möglich ist, sondern dass wir über das hinausgehen. Dass unsere Erwartung über der Erwartung ist, was irdisch ist, über dem, was Menschen möglich ist. Unsere Erwartung, unser Glauben muss gegründet sein auf Christus und unser Glauben muss gebaut sein. Dein Glauben muss gebaut sein. Niemand baut deinen Glauben als du selber. Ich sage euch so oft, der beste Prediger und der größte Prediger in deinem Leben bist du selbst. Stimmt es? Du kannst 10 Jahre in eine Gemeinde gehen mit dem größten Glaubensprediger der Welt. Wenn du rausgehst und sagst, ich weiß nicht, bei mir klappt es nie. Machst du mit paar wenigen Worten alles zunichte, was der Prediger versucht in deinem Leben zu pflanzen. Du reißt jede kleine Pflanze wieder raus. Du musst begießen. Amen. Du musst in deinem Leben investieren in Glauben. Und ich denke, es wird immens wichtig, auch für die Zukunft, die kommt, das, was Gott mit uns vorhat, das Erbe, was auf uns wartet. Gott möchte, dass wir im Glauben feststehen, dass wir überzeugt sind, dass wir überzeugter vom Glauben sind, wie das Strom aus der Steckdose kommt. Gott möchte, dass wir im Glauben an ihn überzeugter sind, als dass wir glauben, dass Wasser nass ist. Gott möchte viel mehr, dass du an ihn glaubst, dass er für dich ist, wie du glaubst, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Solange du auf der Erde bist, glaubst du ja sowieso, die Sonne geht auf. Aber die geht ja gar nicht auf, die scheint immer. Das ist nur das Irdische, was sich wegdreht und wieder zurück, wegdreht und zurück. Und das ist irdischer Glaube. Der dreht sich ständig von Gott weg und dann kommt er wieder zurück. Dann dreht er sich wieder weg und dann kommt er wieder zurück. Gott ist heute fern, heute ist er wieder da. Morgen ist er wieder fern, heute Nacht ist er... Nein, Gott ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Die Sonne scheint immer. Selbst wenn es Nacht ist, selbst wenn schlechtes Wetter ist, scheint die Sonne. Und Gottes Licht scheint immer in dein Leben. Er ist immer für dich. Nicht mal so, sondern er ist immer für dich. Er ist absolut und immer für dich. Halleluja. Hebräer 9, ab Vers 1. Ich möchte heute ein wenig nochmal uns hineinführen in das Thema mit dem Alten und mit dem Neuen Bund. Es lässt mich nicht los im Geist. Es lässt mich einfach nicht los. Der Heilige Geist lässt nicht los. Und wenn ich merke, dass der Heilige Geist über Jahre immer wieder hier dasselbe predigt, dann habe ich eine Vermutung. Nicht, weil er mir nichts Neues zeigen kann, sondern weil es noch nicht durchgedrungen ist. Weil es noch nicht Klick gemacht hat. Und wir brauchen das. Ganz grundsätzlich müsst ihr verstehen, dass der neue Bund etwas völlig Neues ist. Der heißt nicht nur neu, der ist völlig neu. Und er hat mit dem alten Bund nichts mehr zu tun. Viele Christen glauben, der neue Bund ist die Fortsetzung des alten Bundes. Das ist total falsch. Okay? Das müsst ihr verstehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht die Fortsetzung des Dritten Reiches, sondern es ist völlig neu. Es ist ein neues Land mit neuen Gesetzen, neuen Regelungen, mit Demokratie etc. Das hat mit einer Diktatur nichts zu tun. Sind wir uns da einig? Und der neue Bund ist so neu, dass Menschen, die, und vor allem Christen, die vom alten Bund geprägt waren, ganz große Schwierigkeiten haben, diesen neuen Bund zu begreifen. Der alte Bund war Tun. Die Gerechtigkeit im alten Bund war Tun. Die Gerechtigkeit im neuen Bund spricht. Das ist ein Unterschied. Die Gerechtigkeit aus dem neuen Bund ist vollkommen und einzig und alleine in Christus Jesus. Halleluja. Und das Problem, was viele Christen haben und viele Gemeinden, auch freikirchliche Gemeinden, die großen Kirchen sowieso, sie vermischen den alten mit dem neuen Bund. Wenn Jesus für meine Sünden gestorben ist, wie viel habe ich da noch? Keine. Wenn Jesus alle Krankheit getragen hat, wie viel muss ich da noch tragen? Aber wisst ihr, wie oft ich von Christen gehört habe, oh, die Krankheit hat dir jetzt Gott geschickt, damit du was lernst. Oder das ist jetzt die Strafe für. Das ist, weil du wieder gesündigt hast. Merkt ihr, wie perfide dieses System ist? Und der Teufel liebt es, die Vermischung zu haben. Du kannst Öl und Wasser nicht mischen. Es wird sich immer absetzen. Und dann schmeckt das Öl nicht mehr und das Wasser nicht mehr. Du brauchst eine gesunde Lehre. Leute, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich glaube, 80-90% der Christen, die da draußen rumlaufen, laufen jeden Tag mit Verdammnis rum. Glaube ich. Und die Menschen, die sie gewinnen wollen fürs Reich Gottes, die denken sich, ich habe schon genug Probleme, ich brauche nicht noch dein Gott. Wenn es dein Gott geben würde, hätte meine Oma nicht sterben lassen, da wäre der nicht beim Autounfall ums Leben gekommen und. Die Liste ist endlos. Aber das Evangelium ist eine gute Botschaft. Eine Botschaft, die sagt, dass in Christus alles vollbracht ist. Dass er den Preis für dich bezahlt hat. Dass er dich mit hineingenommen hat in den neuen Bund. Das ist so gut, dass wir es fast nicht begreifen in unserem Verstand. Es hatte zwar auch der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum weiter. Denn es war da aufgerichtet, die Stiftshütte, der vordere Teil, worin der Leuchter war, der Tisch, die Schaubrote und das. Und er heißt das Heilige weiter. Hinter dem zweiten Vorhang aber war der Teil der Stiftshütte, der das Allerheiligste heißt, weiter. Darin waren das goldene Räuchergefäß, die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot, dem Stab Aarons, der gekrönt hatte, und die Tafeln des Bundes. Wisst ihr, für uns im Jahre 2019 und für uns Deutsche oder Europäer, wir verstehen gar nicht, was hier steht. Weil wir nie im alten Bund waren und weil wir nie unter dem Gesetz waren. Und weil wir nie Israel waren. Und Gott sei Dank nicht. Ja? Wir verstehen gar nicht, was hier steht. Wir lesen das wie so ein Märchenbuch oder wie so Herr der Ringe. So tolle, fantastische Geschichte. Aber für die Juden war das immens wichtig zu verstehen, was der alte und was der neue Bund ist. Es war für sie immens wichtig, den neuen Bund zu begreifen, weil ohne den alten loszulassen, kannst du ins neue nicht hinein. Ich kann nicht in zwei Firmen arbeiten. Ich kann nicht von der alten Firma noch einen Arbeitsvertrag haben, der noch nicht gekündigt ist, und bei der neuen Firma unterschreiben und zur selben Zeit. Ich muss erst den alten kündigen oder das so kündigen, dass ich in den neuen übergehe. Ist das korrekt? Ich kann nicht bei zwei Firmen montagmorgens um 7 Uhr stehen. Ich kann mich nur für eins entscheiden. Und ich bin entweder im alten Bund oder im neuen Bund. Versteht ihr das Problem? Okay, weiter. Oben drüber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenthron. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Weiter, Paulus erwähnt es kurz, damit sie wissen, dass er es auch weiß. Da dies alles so eingerichtet war, gingen die Priester alle Zeit in den vorderen Teil der Stiftshütte und richteten den Gottesdienst aus. Weiter. Und es ging über Jahrtausende, das müsst ihr verstehen. In dem anderen Teil aber ging nur einmal im Jahr allein der hohe Priester, und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Weiter. Damit macht der Heilige Geist deutlich, hör genau zu, was hier steht, damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei. Ist immens wichtig. Solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. Weiter. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der den Gottesdienst ausrichtet. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht. Gaben und Opfer bringen ist alttestamentliches, altbündliches Denken. Seid ihr bei mir? Überall auf den Feldern siehst du Feldkreuze, 1700 irgendwas, 1800 irgendwas. Ich gelobe Karl Friedrich so und so, dass ich dieses Kreuz aufstelle, da ich gesagt habe, Gott, wenn du meine Frau heilst, stelle ich dieses Kreuz auf. Glaubt ihr, dass Gott sich freut, wenn da irgendwo auf dem Feldweg ein Kreuz aus Stein steht? Wisst ihr, was das sind? Das ist alttestamentliches Denken. Herr, du gibst mir was, ich gebe dir was. Das ist Knechtsdenken. Das ist Knechtsgesinnung. Und das hat mit dem neuen Bund nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und ich bin mir sicher, ich will keine Hände sehen. Jeder von euch hat schon mal gedacht, oh Herr, wenn, dann. Du kriegst das Daimler-Prospekt. Ich spreche mal die Herren der Schöpfung an. Wow. Oh Herr, wenn, dann. Herr, wenn du mir den Daimler schenkst, dann bete ich mehr. Die Damen lachen, das ist komisch, die Männer sind still. Oder die Damen haben irgendeinen Wunsch. Oh Herr, der Prinz da, wenn das mein Mann wird. Oh, ich werde nie wieder bockig und zornig mit dir. Ich sag zu allem ja. Sie wollen Geschäfte machen mit Gott. Mit Gott kann man keine Geschäfte machen. Es geht nicht, Gott sei Dank. Wieder mal gewonnen. Aber wir denken manchmal so. Sind wir ganz ehrlich? Ich auch. Hab früher öfters so gedacht. Ich habe sogar gedacht, es gefällt Gott, wenn ich ihm mein Gelübde gebe. Was meinst du, warum die Bibel sagt, du sollst nicht schwören bei nichts? Weil Gott genau weiß. Der weiß schon, bevor du schwörst. KV, kannst du vergessen. Das weiß der schon vorher. Das weiß der ganz genau. Und ich weiß auch, dass manche Mama und manche Papa hier, die kleine Kinder haben, die wissen genau, wenn der Kleine sagt, Mama, wenn ich jetzt noch eine Kugel Eis kriege, du hast aber schon zwei, dir wird's dann schlecht, wenn ich noch eine Kugel Eis kriege, dann bin ich morgen ganz lieb. Und die Mama weiß genau, ja, ja, morgen geht's genauso rund wie heute. Das ist schon früh in uns drin. Wisst ihr, und Religion fördert dieses System. Religion führt dich nie zu Christus. Du kannst gucken, wo du willst. Und wenn diese Religion noch so einen christlichen Namen hat, die führt dich nie zu Christus, sondern sie führt dich immer in Leistung. Der alte Bund war komplett Leistung. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, sonst fallen wir wieder in dieses System oder wir können wieder in dieses System fallen. Siehst du, dass das Opfern und Gaben darbringen dein Gewissen nicht reinigen können? Wir kommen nachher dazu, ich zeige es euch, durch was das Gewissen gereinigt wird. Das ist immens wichtig. Das heißt, Opfer und Gaben bringen können dich nie vollkommen machen. Ganz im Gegenteil. Schon wenn du es gegeben hast, ist es schon sofort in deinem Gewissen, ah, das war es aber wahrscheinlich nicht genug. Nicht genug, nicht genug. Das Gesetz, der sagt dir immer, es ist nicht genug. Es ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Versteht ihr? Es ist Leistung. Und Leistung hat mit Christus nichts zu tun. Kommen wir noch dazu. Nächster Vers. Und das habe ich euch letzte Woche schon gesagt. Der alte Bund waren lauter äußerliche Dinge. Das sehen wir hier. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Seht ihr diese Äußerlichkeiten? Es gibt Gemeinden, da ist es wichtiger, dass du sonntags mit dem Anzug und Krawatte kommst und die Damen ein Kostümchen anhaben. Daheim gucken sie aber Pornofilme, gehen fremd, haben eine Freundin, sind auf dem Fasching, lassen die Sau raus, besaufen sich mit ihren Freunden, leben wie die Schweine. Aber Hauptsache Sonntag haben sie ein Anzügchen an. Sie spielen Kirche, sie spielen Gemeinde. Auch das ist alter Bund, wisst ihr das? Ja, ich habe mich als Kind taufen lassen, habe ich schon oft gehört. Schön für dich. Weißt du überhaupt, was Taufe ist? Nö, ist mir egal, der Pfarrer hat das Wasser drauf und gut ist, jetzt komme ich in den Himmel. Ups. Deswegen sage ich so oft, Religion hat mehr Menschen in die Hölle gebracht als die Sünde. Sünde ist für Gott kein Problem. Der wusste, er braucht eine Lösung für die Sünde. Hat er die? Ja. Religion ist das Problem. Religion in egal welcher Form und in welcher Facette führt die Menschen weg von Gott. Wie viel Prozent Religion braucht Christus? Keine. Da kannst du davon ausgehen, dass jede Form der Religion nicht zu Christus gehört, sondern zu einer Institution, die dich bindet, die dich knechtet, in der du niemals frei wirst. Weil jede Religion will dich binden und knechten, damit du niemals frei wirst. Die Religion hat kein Interesse daran, dass du frei wirst. Du sollst schön die Kohle bringen, du sollst schön Bugidibu und wie auch immer, in welcher Form auch immer, du sollst ein Knecht bleiben. Und du sollst knechten für die Religion, damit die, die oben sind, ein schönes Leben haben. Krass, oder? Äußerliche Satzungen über Speis und Trank, verschiedene Waschungen. Hat es Jesus erlebt? Meister. Ich finde immer lustig, wenn in der Bibel steht Meister. Wenn du das hochklappst, das Meister steht unten drunter, ey du Depp. Seid ihr bei mir? Die Religiösen kommen immer sagen, Meister. Aber drunter steht, ey du Depp, deine Jünger, die essen, haben sich die Hände nicht gewaschen. Steht es im Wort? Denen war völlig wurscht, wie die drauf sind, ob die lieb, nett, toll oder wie auch immer. Nein, die haben sich die Hände nicht gewaschen. Oh, das ist ja furchtbar. Wer von euch hat heute Morgen die Hände gewaschen, bevor er hier rein ist? Was? Keiner? Das ist ja furchtbar. Merkt ihr, wie pervers das eigentlich ist? Jesus will, dass du dein Herz waschst, nicht deine Hände. Dein Herz. Und wenn dein Herz sauber ist, ist dein Mund sauber. Denn was im Herzen ist, geht der Mund über. Du brauchst nicht die Lippen waschen. Wasch dein Herz. Geh zur Quelle. Geh zum Ursprung. Nächster Vers, 11. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist die nicht von dieser Schöpfung ist. Das ist der Oberhammer. Christus ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter. Weißt du, ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Deine 120 Jahre hier auf Erden sind nichts im Verhältnis zu dem Plan, den Gott mit dir in der Ewigkeit hat. Deine 120 Jahre hier, die gehen so schnell rum. Nächstes Jahr werde ich 50. Ich habe nie geglaubt, mein ganzes Leben nie geglaubt, dass ich 50 werde. Ich habe gedacht, entweder bringe ich mich vorher um oder Jesus kommt. Beides ist nicht passiert. Jetzt werde ich bald 50. Jetzt überrollt mich gerade die letzten Wochen so ein Zug von hinten. Und ich denke mir, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Ich hatte keinen Plan für über 50. Könnt ihr mir folgen? Wahrscheinlich denkt ihr, der hat nicht mehr alle, aber ihr wisst ja, dass ich lasse oft die Hosen hier runter, aber die Unterhose behalte ich an. Aber ich erzähle euch manches. Ich merke es so für mich, ich habe keinen Plan für danach. Ich habe mir nie ein Haus gewünscht, weil ich mir gedacht habe, was soll ich mir ein Haus kaufen, abbezahlen, Jesus kommt bald. Jetzt habe ich ein Problem, ich hätte gern ein Haus, jetzt bin ich alt. In Anführungsstriche alt. Es sind so Prozesse, wo ich durchgehe und ich merke so, wow, mein ganzes inneres Konstrukt verändert sich gerade. Ich merke, wow, ich weiß noch, ich war frisch bekehrt, da kommt so ein 70, 80-jähriger Bruder auf mich zu, schnappt mich am Kopf und betet und sagt, dass du alt und grau und was für mich, weg, weiche von mir, ich will nicht alt werden. Ich wollte nie alt werden. Das war für mich der Horror. Nicht wegen Altsein. Ich finde alt werden schön. Aber für mich war es nichts. So, und jetzt bin ich am Punkt, wo ich merke, das geht immer noch ein Jahr weiter, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Ich muss mir jetzt langsam was überlegen. Aber Christus ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter. Und ich merke alles das, was Jesus in meinem Leben tut, und ich glaube bei dir wahrscheinlich auch, hat nicht nur eine Bedeutung für jetzt und hier, sondern eine Bedeutung für die Ewigkeit. Weißt du, mein Prozessor und mein Arbeitsspeicher und meine Festplatte sind zu klein. Die stürzen ständig ab, wenn ich drüber nachdenke. Die können das nicht verarbeiten. Ich bräuchte einen Riesensurfer. Aber ich habe den Riesensurfer und das ist Christus. Und er sagt, ach, wir schicken dem Thomas eine kleine E-Mail durch den Heiligen Geist. Da steht einfach nur drin, wir sind mit dir. Da kann ich mich wieder entspannen. Weil ich weiß, ja, Gott ist mit mir, okay. Aber. Und Gott sagt, komm, Junge, chill. Lies die E-Mail nochmal, wir sind mit dir. Ah, okay. Aber, Gott. Und dann und hier und dort und hier und überhaupt und da und vorne und hinten. Und oh, Gott sagt, lies die E-Mail nochmal. Wir sind mit dir, chill. Und nach dem x-ten Mal, dann komme ich so langsam an den Punkt, wo ich denke, ja, vielleicht hat er recht. Vielleicht sollte ich mal alles loslassen und er weiß es. Sein Surfer ist groß genug. Amen. Und Christus ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, die nicht mit Händen gemacht sind und die nicht von dieser Schöpfung sind, sondern wo er einen Plan mit dir hat in der Ewigkeit. Das, was Gott mit uns vorhat, ist so fantastisch. Das geht weit über unser Verständnis hinaus. Nächster Vers. Es ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal. Sag mal, ein für allemal. In das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Sag mal, ewige Erlösung. Und wenn jetzt noch einer, noch ein einziges Mal hier mich anruft oder anspricht, ob er seine Errettung verloren hat oder ob der Vater jetzt böse ist oder irgendwas in die Richtung, dann bin ich beleidigt und schick dich zur Bärbel. Mal dir diesen Vers in deiner Bibel an. Wenn es die heilige Bibel ist, dann kauf dir eine zweite, in der du malen darfst. Die heilige lässt im Regal stehen, okay? Es ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für allemal. Immer wieder habe ich Gespräche, wo Leute meinen, jetzt haben sie die und die Übersünde getan. Auch das Wort Todsünde, das ist eine Erfindung der katholischen Kirche, das gibt's nicht. Es gibt die Todsünde nicht. Ob ich einen umbringe oder gerade meine Frau belüge, ist dasselbe. Sünde ist Sünde. Amen. Es gibt nicht die schlimme und die mittlere und die nicht so schlimme Sünde. Sünde ist Sünde, trennt uns von Gott. Und Jesus hat ein für alle Mal sein Blut in das Heiligtum getragen und eine ewige Erlösung erworben. Leute, alleine dieser Vers müsste die ganze Christenheit so happy machen, dass die den ganzen Tag Fasching haben. Dass sie nicht zum Fasching gehen, sondern dass sie tanzen und springen und hüpfen und klatschen jeden Sonntag in der Gemeinde. Morgens aufstehen und sagen, Halleluja, ich bin erlöst. Warum ist das nicht so? Weil wir wieder vermischen, alter Bund und neuen Bund. Wir wissen das im Verstand, lesen das, sagen, oh, das ist gut, das gefällt mir. Dann schlagen wir irgendwo im Alten Testament auf und lesen, und da wurde der Herr zornig und es tat sich die Erde auf und die ganze Rotte Korach samt Frauen und Kinder fiel hinein, lebendig in die Hölle und die Erde machte zu. Und dann sitzen sie da, den letzten Fingernagel. Die anderen neun sind schon lange weg. Und dann kriegen sie Presswehen und fragen sich, was los ist. Was stimmt denn jetzt nun? Verdammnis oder Freispruch? Ein ewig erlöstes Werk? Oder müssen wir noch was dazu tun? Wie viel müssen wir zur Erlösung dazu tun? Wie viel, Martin? Nichts. In Karlsruhe auch? Ist da genauso wenig? Wow. Nicht schlecht, da wohnst du gut. Wow. Er ist ein für alle Mal eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Ist das gut? Leute, wenn du morgens aufstehst, dann darfst du das wissen, dass das dir gehört. Haben wir noch manchmal Kämpfe, Sorgen, Probleme, manchmal auch Krankheiten, die an unsere Tür klopfen? Ja, verdamm dich nicht. Und denk auch nicht, du bist zu blöd, um das zu kapieren. Nein, Jesus hat es für dich erworben. Jesus war nicht zu blöd. Halleluja. Amen. Das heißt, wie viel Leistung musst du bringen, damit es dir gehört? Keine. Du musst ihn nur einladen in dein Leben und sagen, Jesus, wär du der Herr in meinem Leben, danke, dass du mir meine Schuld und meine Sünden vergibst. Und dann, wenn er das annimmt, wenn du wirklich echt wiedergeboren wirst, wenn diese Verbindung wieder da ist, die Telefonleitung zwischen dir und Gott, die durch Adam oder bei Adam gekappt wurde, dann bist du Kind Gottes. Nächster Vers. Ich habe heute gar keine Lust zum Predigen, habe ich euch das schon gesagt? Ich bin heute Morgen, ja, aber ich habe null Bock. Aber jetzt wird's gut, komm. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist das Gute, oder? Manchmal habe ich auch keine Lust. Was passiert denn mit meinem Vers? Hallo übrigens, gell? Herzlich willkommen. Er hängt, hätte die Stromrechnung bezahlt. Oh, Mensch, jetzt hast du mir aber gerettet. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich, siehst du wieder, was hier steht? Zum zweiten Mal, äußerlich reinigt, dass sie rein sind, äußerlich rein. Weiter. Um wie viel mehr, sag mal, um wie viel mehr?
Um wie viel mehr?
Wird dann das Blut Christi, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Leute, das ist ein langer Vers, aber der ist super. Vorhin haben wir gelesen, dass das Gesetz dein Gewissen nicht reinigen kann. Erinnert ihr euch? Vers 10. Warst du nicht zurück? Aber hier heißt es, dass Jesus, der sich selbst als Opfer ohne Fehler, ohne Sünde, durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigt von den toten Werken. Siehst du das? Weißt du, was tote Werke in deinem Gewissen sind? Als allererstes, liebt Gott mich wirklich? Hat er mir wirklich vergeben? Mag er mich wirklich? Was ist, wenn er mich doch nicht so mag? Was ist, wenn er mich doch nicht so liebt? Wisst ihr, das ist das Problem, was die meisten Leute in den Kirchen und in den Gemeinden haben. Sie sind nicht überzeugt zu 100%, dass Gott sie liebt, dass er sie erkauft hat, dass alles bezahlt ist. Ich komme ja aus dem Schwäbischen, gell? Und da sagt man, was nichts kostet, kann nichts sein. Also was nichts kostet, kann nichts wert sein, auf Hochdeutsch. So denken die Schwabe. Es gibt viele Schwaben in Deutschland. Bayerische Schwaben, sächsische Schwaben, hessische Schwaben. Galsche Schwaben, mein Jung. Denk mal drüber nach. Wie viel ist es dir wert, dass Jesus für dich gestorben ist? Bedeutet es dir alles? Oder ist es immer noch irgendwo, wo du was dazu tun willst? Die Deutschen sind ein Volk von Denkern. Dichten tun sie nicht mehr so viel, aber denken. Und die denken, wenn ich nichts dazu tun kann, dann fühle ich mich nicht wohl. Das ist wieder Knechtsdenken, Knechtsgesinnung. Ich will was tun, damit ich gelobt werde. Wir hatten ein Ehepaar in der Gemeinde, die hatten einen Bauernhof, beziehungsweise den Bauernhof übernommen von den Eltern. Und wenn ich die besucht habe, wir hatten da immer Gebetstreffen und manchmal lebten da auch einige Leute von der Gemeinde. Und außen war so ein schöner alter Baum und so eine Metallbank drumherum. So richtig gemütlich, mitten im Bauernhof. Und wenn Bärbel und ich da ankamen und die saßen da, die Leute waren schon weit über 70, dann sind die sofort auf der Bank hochgeschnalzt. Wir haben uns gerade erst hingesetzt. Wir schaffen gleich weiter. Und ich habe gedacht, wie furchtbar, wenn man eine Knechtsgesinnung hat. Wenn man von klein auf so erzogen wird, dass man nicht mal 5 Minuten sich hinsetzen darf. Die waren schon in der Rente, noch dazu gesagt. Wisst ihr, was ich sagen will? Dieses Getriebensein, dieses Angetriebensein. Die Bibel sagt, die Rute des Treibers ist zerbrochen. Der Teufel ist ein super Antreiber. Der sagt dir, du hast heute nicht genug gebetet. Dann versuchst du zu beten. Und Gott stopft sich die Finger in die Ohren und sagt, das Geplärre ist furchtbar. Welche Mama, welche Papa wünscht sich von seinem Kind, dass es ihm ab und zu mal sagt, Mama, ich hab dich so lieb? Wer? Alle, oder? Wie geht es runter? Wie Öl, oder? Oh, der Kleine. Weiß noch, wenn ich von der Arbeit kam und Bärbel, oh, der Kleine, heute habe ich wieder gesagt, hab mich so lieb. Ach, das war mehr wert, wie wenn ich gesagt habe, ich hab sie lieb. Und das ist doch völlig normal, oder nicht? Aber jetzt stell dir mal so einen trainierten Dreijährigen vor, der den ganzen Tag hinter der Mama läuft. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Ich weiß, ich muss dich lieb haben. Es steht geschrieben, ich soll dich lieb haben. Ich muss dich lieb haben. Alle sagen, ich muss dich lieb haben. Was macht denn die Mama? Die steckt die Finger in die Ohren und sagt, was stimmt mit dem Kleinen nicht? Mach mal hinten die Duracell raus, das ist das Häschen. Wer von euch wünscht sich solche Kinder? Keiner. Glaubt ihr, Gott ist blöder als wir? Das ist so. Andrew Womack hat so ein Zeugnis erzählt. Er hat jahrelang morgens um 5 gebetet, 1-2 Stunden. Und nach, weiß nicht mehr, wie lange das war, nach ein paar Jahren, dann sagt er zu Gott, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf. Und Gott sagt, Gott sei Dank, endlich. Und er so, hä? Was? Was? Und Gott sagt, ja, ich warte schon lange drauf, dass du aufhörst. Wenn du nicht mit deinem Herzen betest, ist furchtbar für mich. Frau Bauer, ich liebe Sie. Schön, dass Sie mit mir im Haus wohnen. Danke, dass wir vor 30 Jahren geheiratet haben. Danke, dass Sie zu mir ja gesagt haben. Oh, ich bin ganz freudig. Bärbel sagt, Vanessa, schnell die blaue Pille. Und die rote und die gelbe auch noch. Irgendwas stimmt heute nicht. Das sagt doch Bärbel nicht, toll, mein Mann ist heute super drauf. Manchmal muss ich nur ein Blumensträußchen bringen oder ein Küsschen auf die Backe und Bärbel macht. Was meinst du, wie es Gott geht, wenn wir ihm sagen, Papa, ich hab dich lieb? Oder Heiliger Geist, zeig mir die Liebe des Vaters. Und der Papa im Himmel, Amen. Ich habe keine Ahnung, wo ich heute bin, das macht aber nichts, wird gut. Ist ja alles erst die Einleitung. Bärbel schließt nachher ab. Halleluja. Unser Gewissen ist gereinigt von den toten Werken. Unser Gewissen muss gereinigt sein von toten Werken. Alles, was tot ist, ist nicht von Gott. Gott ist nicht bei den toten Dingen, sondern bei den lebendigen Dingen. Amen. Gott sei Dank. Da haben wir Glück gehabt heute Morgen, oder? Halleluja. Weiter, nächster Vers. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes. Christus ist der Mittler, der Vermittler, die Bürgschaft, das Treuepfand für den neuen Bund. Amen. Der neue Bund geht davon aus, dass Christus alles vollbracht hat. Ich habe euch letzten Sonntag, glaube ich, war das gesagt, Gott wird seit 2000 Jahren nicht mehr zornig. Ist nicht mehr möglich. Wie oft höre ich Christen, oh, das ist jetzt Gottes Zorn. Bei jedem Tsunami, bei jedem Erdbeben. Wisst ihr, die Erde versucht sich zu trennen von der Sünde der Menschen. Die Erde taumelt aufgrund der Sündenlast und des Blutes, was täglich vergossen wird. Die Erde taumelt und versucht rauszukommen, kann nicht. Könnt ihr mir folgen soweit? Und deswegen passieren diese ganzen Naturkatastrophen. Aber Gott wird nicht mehr zornig. Sein Zorn ist in Christus gestillt. Ihr müsst das Wort kennen. Auch wenn Menschen sterben, dann ist es nicht Gottes Wille. Er hat das Gericht komplett Christus übergeben. Und Christus hat gesagt, ich richte niemand. Hat er das gesagt? Wenn Christus niemand richtet, wer ist dann schuld? Jesus sagt, der Teufel ist ein Mörder und ein Dieb von Anfang an. Er ist es, der Menschen tötet. Als ich frisch bekehrt war, ein Jahr alt oder so, ich habe nicht viel Ahnung gehabt vom Wort Gottes, da habe ich bei so reichen Leuten, die hatten eine Riesenvilla und eine Mauer außenrum, da habe ich denen die Mauer verputzt und gestrichen. Und dann kam er irgendwie auf den Glauben zu sprechen. Ich hatte von der Bibel überhaupt keine Ahnung. Und dann sagt die Frau zu mir, was, Sie sind gläubig? Ja, ich glaube nicht mehr an Gott. Sag ich, warum? Ja, vor 2 Monaten ist unser Sohn mit dem Auto tödlich verunglückt. Wenn es Gott geben würde, dann hätte er das verhindert. Und es ist immer gut, wenn du einen Heiligen Geist fragst. Ich sage, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn da jetzt sagen? Ich kannte vielleicht 2, 3 Bibelstellen. In der Gemeinde, wo ich reingeboren war, war das auch nicht so wichtig. Und es sagt der Heilige Geist zu mir, frag sie Folgendes. Sag ich, haben sie jeden Tag für ihren Sohn gebetet? Um Schutz? Nö. Sag ich, einmal in der Woche? Nö. Sag ich, einmal im Jahr? Nö. Sag ich, was klagen sie Gott an? Hat so Augen gekriegt, rumgedreht und weg war sie. Hab sie nicht mehr gesehen. Wisst ihr, das ist nicht böse, sondern es ist die Wahrheit. Menschen, die sind, wie sie sind, und dann ist immer Gott schuld. Gott sagt, ruf mich an in der Not und ich will dich retten. Amen. Aber wie viel mal mehr wir, die wir ihn kennen, die wir in seine Familie hineingeboren sind. Wir haben Gottes Schutz. Absolut. Wir haben immer Gottes Schutz. Stimmt's? Gott ist immer bei uns. Gestern bin ich Motorrad gefahren. 2. Tour diesen Jahres. Stau, ich fahre raus, denke, ist frei, kommt ein Auto. Ich Vollgas gegeben, hat gerade so gereicht, dass der mich nicht weggeschoben hätte. Ich wäre schuld gewesen. Dann bete ich 2 Minuten lang, weil ich mich einfach freue. Ich sage, das ist mein Jesus. Halleluja. Jesus, ich habe den nicht gesehen. Halleluja. Dann fahre ich später mit dem Auto raus und genau vorne rechts am Holm kommt ein Auto angefahren. Ich habe das nicht gesehen, war genau hinterm Holm. Ich fahre raus, Vorfahrtsstraße, und der kommt, hat aber zum Glück links geblinkt und einer kam ihm entgegen, so musste er stehen bleiben. Der hätte mich voll erwischt. Gott hat es so gemacht, damit er nicht, versteht ihr? Da habe ich auch ein paar Minuten lang, danke Jesus, Halleluja. Mein Gott bewahrt mich vor so Dingen. Wäre ich schuld gewesen? Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber das schützt vor Strafe ja nicht. Aber mein Gott schützt mich. Amen. Das ist mein Gott, der mich bewahrt, der seine Engel schickt und mich bewahrt. Ich weiß nicht, in den letzten 30 Jahren, hunderte von Autounfällen hat Gott mich bewahrt. Hunderte, nicht einen. Hunderte. Unvorstellbar, gell? Das Beste war mal, früher, kennt ihr noch Kassetten? Habe ich Kassetten gehört, Predigten und andere Sachen. Und dann fiel mir eine runter und ich gehe so runter und will da unten so rumfrimmeln, wieder auf. Auf einmal quietscht. Denke ich, wer bremst denn hier so blöd? Dann gucke ich wieder hoch, stehe ich so einen halben Meter hinterm Auto und mein Fuß ist auf der Bremse. Denke ich, hä? Wie kommt mein Fuß auf die Bremse? Hä? Wer bremst denn überhaupt? Wo kommt der Typ überhaupt her? Viele Fragen, keine Antworten. Doch, ich wusste, wow, das war ein Engel, der hat meinen Fuß auf die Bremse. Und durch das Quietschen von meinem eigenen Auto habe ich einen Schrecken gekriegt. Bin hochgefahren worden jetzt. Weißt du, Gott bremst, bevor du überhaupt kapierst, dass du bremsen musst. Das ist Gott. Gott ist für dich da. Das ist Teil deines Erbes des neuen Bundes. Amen. Und er ist dieser Mittler in diesem neuen Bund. Halleluja. Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Das verheißene ewige Erbe ist der neue Bund. Im alten Bund wurde der neue Bund verheißen. Und viele im alten Bund, unter dem alten Bund, sahen Jesus. Im Psalm 22 kannst du lesen, David sah Jesus am Kreuz hängen. Er hatte eine Vision von Jesus. Er sah den Messias kommen, aber er erkannte ihn noch nicht. Abraham traf sich mit Jesus, das wisst ihr auch. Jesus bezeugt es, sagt Abraham sah meine Tage und er freute sich. Jesus ist dieser neue Bund, dieses ewige Erbe, was verheißen war, was noch nicht vollkommen offenbart war, aber es kam die Offenbarung, es kam dieser neue Bund. Amen. Nächster Vers. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Das verstehen wir soweit. Sonst geht's nicht. Weiter. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode, es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Also musste Jesus sterben. Er musste sterben, damit du in das Erbe kommst. Amen. Weiter. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Aber es war eine Bedeckung, eine Hinsicht auf das, was kommen soll, das Echte. Weiter. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hat, dann nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Schalachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk weiter und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Nochmal, für uns als Deutsche heute, jetzt und hier ist das alles schwer zu verstehen. Wir kennen das alles nicht von Erbe her oder von unseren Großvätern an den Vater weitergegeben, vom Vater an dich, das kennen wir nicht. Wir lesen das wie eine Märchengeschichte aus einer anderen Welt. Und im Prinzip ist es ein Stück weit auch so. Aber wir verstehen es aus der Sicht der neuen Schöpfung. Verstehen wir voll und ganz, was da passiert ist, was da passieren musste als Bedeckung der Sünden, aber nicht die Hinwegnahme der Sünden. Okay? Weiter. Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er dergleichen mit Blut. Weiter. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt, nach dem Gesetz, mit Blut gereinigt. Wir denken, alles voll mit Blut. Wenn das Frauen lesen, die haben oft ein Problem mit. Ich hatte mal mit einer zu tun, die armen Tiere, die da alle umgebracht wurden. Ich finde es lustig, dass manche Menschen mehr für Tiere weinen, wie für Menschen in die Hölle gehen. Es ist krank, Leute. Und Gott liebt die Tiere. Es gibt einige Bibelstellen, wo Gott sagt, ihr sollt den Tieren Gutes tun. Das ist nicht falsch. Aber es hebt es nicht auf, was Gott... Jesus ist für Menschen gestorben. Nicht für die Erde und nicht für Tiere, sondern für die Menschen, zur Erlösung der Menschen. Es ist wichtig, dass wir es nicht durcheinander bringen und dass wir die Prioritäten nicht vertauschen. Okay? Es wird alles mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und das ist der Schlüssel, was manche Menschen nicht verstehen. Sie sind so in ihrem Humanismus oder keine Ahnung, wie du es nennen willst, die verstehen nicht, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden stattfindet. Verstehen die nicht, wollen die nicht verstehen. Sie meinen, sie sind besser als Gott. Sie meinen, sie wissen es besser als Gott. Sie meinen, sie sind gerechter und liebevoller als Gott. Wahnsinn, oder? Aber wir verstehen es aus dem Geist heraus. Wir verstehen die Dinge des Geistes. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Weiter. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Die himmlischen Dinge müssen bessere Opfer haben als das, was auf der Erde ist. Weiter. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, also nicht irdisch, und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, was im Himmel ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Für uns erscheint der Sohn vor dem Angesicht des Vaters. Für dich und für mich. Ist das nicht der Hammer? Jesus sitzt nicht im Himmel und sagt, Mensch, heute auf eBay nichts Neues, Facebook hat auch keiner geschrieben, Instagram nichts Neues, oh Mann, ist das langweilig. Das wird Jesus nie passieren. Der hat genug zu tun. Und er erscheint vor dem Angesicht Gottes. Weiter. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Wenn manche Sünden nicht mit beinhaltet wären. Ich habe immer wieder Diskussionen, auch letztes Jahr hatte ich einige Diskussionen mit Leuten, die nicht verstehen, dass die zukünftigen Sünden schon mit am Kreuz sind. Wisst ihr, als Jesus vor 2000 Jahren starb, waren alle meine Sünden, ich bin 1970 geboren, alle meine Sünden waren ja zukünftig, oder nicht? Also war das Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, ja schon alles auch für die Zukunft. Könnt ihr mir folgen soweit? Merkt ihr, manchmal ist ein Denkfehler im System. Was soll Leute das sagen? Ja, wie kann er denn für die Sünden von morgen? Ja, die hat er mir auch schon heute vergeben. Was ich morgen sündige, ist mir heute schon vergeben. Oh, das verstehen die Religiösen auch wieder nicht. Das wollen die auch gar nicht wahrhaben. Die wollen opfern, sie wollen tun. Ich opfere nicht mehr und ich tue nicht mehr. Ich gehe aus von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und die ist einzig und alleine im Glauben an Christus Jesus. Punkt. Dafür sind viele Reformatoren gestorben, Leute. Für diese Erkenntnis, dass du gerecht bist, einzig und alleine aus Glauben. Der Teufel hat alles versucht, diese Botschaft zu verhindern. So schon mal gesagt, 30 Jahre hat er Krieg gemacht in Europa, um diese Botschaft wieder loszuwerden. Er hat es nicht geschafft, Gott sei Dank. Amen. Und es geht nicht um katholisch, evangelisch, freikirchlich, Baptisten. All diese Dinge sind Menschenerfindungen. Davon lese ich nichts in der Bibel. Die Bibel steht, dass er uns eins gemacht hat. Im Epheserbrief heißt es, er hat aus beiden eins gemacht, aus Juden und Griechen. Also die Juden und die Nationen sind eins gemacht in Christus. Da gibt's keine Feindschaft mehr. Da heißt sogar, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen, ist zerbrochen. Halleluja. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Mit fremdem Blut. Seht ihr das? Weiter. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal, sag ein für allemal, erschienen durch sein eigenes Opfer, die Sünde, lies was hier steht, die Sünde aufzuheben, auszulöschen, zu erfüllen, den Preis zu bezahlen. Ich sage es euch oft, einer muss bezahlen. Auch in dieser Welt kann man nichts Krummes gerade sein lassen, das geht nicht. Wenn ich Richter am Amtsgericht bin in Heidelberg und der Semi hat geklaut und ist erwischt worden, kann ich nicht sagen, ah, das ist aber mein Sohn, dem lassen wir es durch. Was habe ich verloren? Meine Glaubwürdigkeit. Ich kann nicht mehr länger Richter sein, weil ich parteiisch bin. Ich muss aber unparteiisch sein. Ich muss, wenn ich ein gerechter Richter bin, auch meinen eigenen Sohn in die Strafe schicken. Ist das richtig? Sonst bin ich völlig fehl am Platz als Richter. Und deswegen musste unter dem alten Bund Gott alle Menschen strafen, die er sogar liebte. Alle haben Strafe empfangen. Und wenn, dann war es nur eine Bedeckung dieser Strafe hin auf Christus. Aber seit Jesus gestorben ist, wie viel Strafe bleibt übrig? Keine. Wenn keine Strafe mehr übrig bleibt, wie kann Gott dann ein strafender Gott sein? Geht ja nicht. Versteht ihr den Irrsinn? Und wenn Sammy erwischt worden ist beim Klauen und er steht jetzt vor Gericht und der Ankläger ist da, Satan ist immer da, der kommt immer und klagt an und sagt, ich weiß genau, dass der geklaut hat. Vor einer Stunde hat er noch gesagt, komm, steck's ein, einmal ist kein Mal. Ihr kennt das Spiel, oder? Und dann machst du es und dann sagt er, ich hab's gesehen, der war's. Ich weiß jedes Detail. Und dann ist die Gerichtsverhandlung und dann kommt einer rein und sagt, ich bin bereit für die Strafe vom Sammy zu büßen. Wenn der Richter muss sagen, in Ordnung, sind wir uns da einig. Wenn der Richter das annimmt, dass der andere die Strafe von Sammy übernimmt, was ist Sammy in diesem Moment? Frei, wenn der Richter das akzeptiert, korrekt? Selbst die zwei Polizisten, die ihn gerade reingetragen haben in Handschellen, was müssen die machen? Die müssen ihn freilassen. Wow, ihr seid gut. Versteht ihr jetzt, was manche Christen sagen? Jesus ist gestorben, da sind sie im neuen Bund, für meine Schuld, für meine Sünde ist alles bezahlt. Und dann kommt wieder Verdammnis in ihr Leben, gehen sie aus dem neuen Bund wieder raus in den alten Bund und sagen, die Strafe muss ich selber nehmen. Wisst ihr, wie schizophren das ist? Deswegen haben wir diese Probleme in der Christenheit. Leute, selbst Buddhisten sagen, wenn ihr Christen glauben würdet, was in eurem Wort steht, wäre die Welt christianisiert. Aber die meisten Christen haben so Zitronenlächeln. Und wenn du sie fragst, wie es ihnen geht, dann denkst du, nach 2 Minuten hätte ich lieber nicht gefragt. Das ist leider zu oft, das ist die Wahrheit. Ich würde gern was anderes sagen. Und wir haben ein Riesenproblem mit Neid, Leute. Ich habe es vor Jahren, hat Gott mir dieses Beispiel gegeben, ich liebe es. Wenn ich jetzt 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen würde und würde nächste Woche hier stehen und sagen, hey Leute, ich habe 10 Millionen Euro gewonnen. Ihr habt sofort 2 Gedanken im Kopf, sofort, jeder von euch, ohne Ausnahme. Der erste Gedanke ist, Gott, warum der, warum nicht ich? Das ist dein erster Gedanke, ich spiele kein Lotto. Noch nie gespielt, doch einmal, glaube ich, da war ich 18, seitdem nie wieder. Glücksspiel ist nicht von Gott, brauchst du auch kein Geld rauswerfen, wirst du eh nie gewinnen. Aber das ist nur am Rand. Dein erster Gedanke ist, warum der, warum nicht ich? Stimmt das? Und wenn du den ersten Schock verdaut hast, dann kommt der zweite Gedanke. Thomas. Wir zwei. Gutsche, gutsche, gutsche. Wir waren doch schon immer Freunde. Stimmt's? Wisst ihr, und das ist unser Problem. Das sehe ich immer und immer wieder in der Christenheit. Wer ist wirklich so reinen Herzens, dass er sich mitfreuen kann mit dem was Gutes passiert und sagt, wow, ich freue mich so, dass du im Lotto gewonnen hast. Ohne Neid, ohne Missgunst, ohne Neid, ohne Hintergedanken. Ist das wahr? Leute, wenn unser Herz frei ist, Ist uns völlig bums, ob der 10 oder 100 oder 20 Millionen gewinnt, ist doch völlig wurscht. Macht ihn das glücklich? Fraglich. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn wir uns mitfreuen können mit den anderen, glaube ich, ist unser Herz da, wo Gott uns belohnen kann. Gott kann dir eine Idee geben, eine Erfindung, was auch immer, und du wirst auch zum Millionär, weil du mit umgehen kannst. Ich glaube, in der Christenheit gibt es so wenig Millionäre, oder in manchen Gegenden, in manchen Ländern gibt es so wenig Millionäre bei den wiedergeborenen Christen, weil der Neidfaktor zu stark ist. Will Gott dich reich machen? Und wenn er dich reich macht, warum? Damit du 15 Rolls-Royce kaufen kannst, richtig? Nee, damit du reich bist zu jedem guten Werk und hinein investieren kannst in das Reich Gottes. Stellt euch mal nur einen Millionär vor, der sich bekehren würde, und wie könnten wir hier durchstarten? Was könnten wir alles machen, was wir jetzt nicht in der Lage sind? Ihr versteht mich schon richtig. Ist ja nicht, dass wir nichts machen, aber auf einen Schlag wären wir frei, durchzustarten. Es gibt einen Pastor in Amerika, der hat ein Gebetstreffen gemacht und haben sie immer gebetet für die Armen in der Stadt. Das ist eine wahre Geschichte. Habe ich vor 25 Jahren oder so im Gott-Channel gesehen. Und dann sagt Gott zu ihm, ich möchte nicht mehr, dass du für die Armen betest. Dann sagt er, warum? Steht doch im Wort. Dann sagt er, ich möchte, dass du anfängst, für die Reichen zu beten. Und er war völlig entsetzt. Das war gegen sein Glaubenskonstrukt. Und Gott hat zu ihm gesagt, für die Armen beten viele, für die Reichen keiner. Ich möchte, dass du anfängst, für die Reichen zu beten. Und da kam erst ein Millionär in seine Gemeinde, dann zwei, dann drei. Und diese Handvoll Millionäre haben angefangen, die Leute in der Gemeinde Erfolg zu lehren. Erfolgreich zu denken. Was ja immer nur eine Möglichkeit. Du sperrst zwei in eine Zelle ein und lässt sie nach 14 Tagen raus. Einen Erfolgreichen und einen Loser. Da kommen nicht ein Erfolgreicher und ein Loser wieder raus, da kommen zwei Loser oder zwei Erfolgreiche raus. 100%. Seid ihr bei mir? Und dann fingen diese Leute an, zu trainieren, diese Millionäre fingen an, diese Leute in der Gemeinde, es waren Hartz-IV-Leute. Die lebten von Welfare in Amerika, kennt ihr das? Sozial unterstes Niveau. Der hat 70, 80 Gemeindemitglieder, davon sind 2/3 heute Millionäre. Der hat so viel Geld, er weiß gar nicht mehr, wohin damit. Warum? Weil er anfing, gehorsam zu sein und für das zu beten, was Gott ihm zeigt. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich spüre das gerade. Seid ihr bei mir? Wir freuen uns, wenn jeder sein Teil gibt, und es ist gut, es ist wichtig, aber Gott hat so viel mehr. Den Plan zu sehen, nicht neidisch zu sein. Ich ertappe mich oft, wenn einer mit Ferrari kommt, steht er neben der Ampel, mein Sohnemann, Papa, boah, geil, guck dir die Karre an. Ich sag nicht rüber gucken, der will, dass wir jetzt gucken. Nicht rüberschauen, was macht der und mein Bärbel. Und er sitzt da drin. Und dann stößt der Kopf oben an der Decke vom Auto, weil das Hälschen immer länger wird. Ich sag dann immer, es ist nur ein Potenzverstärker, schau nicht hin. Und irgendwann hat der Heilige Geist mir irgendwann gesagt, du bist nur neidisch. Wer spricht hier? Ich binde das. Dann nochmal, du bist nur neidisch. Und dann ist mir das dauernd passiert, dann stand ein 911er nebendran mit so einem Anzugsheini. Du bist ja nur neidisch. Es hat eine Weile gebraucht. Ich war nicht gleich, hurra, ja Herr, das stimmt, sondern ich habe gemerkt, oh ja, eigentlich bin ich neidisch. Ich fahre kein Ferrari. Brauche ich denn zum Glücklichsein? Nein. Aber dem gönne ich es auch nicht. Merkt ihr, was mit unserem Herzen passiert? Und ich bin immer noch nicht ganz durch mit dem Thema. Ich kann jetzt mittlerweile rübergucken und nichts machen. Irgendwann mache ich mal so. Ihr wisst ja, dass wir 3 Jahre in Amerika waren. In Amerika ist die Gesellschaft eine völlig andere wie hier. Ich bin da gefahren mit meiner Chopper, lauter Auspuff in Deutschland, da wirst du gleich angehalten und halb als Verbrecher verhaftet, nur weil dein Auspuff laut ist. Der muss aber laut sein, das schneide ich raus. Dann fährt eine Polizeistreife neben mich dran und ich habe die nicht kommen sehen. Bang, 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 denkt die iCloud. Bang, 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 geht die Scheibe runter. Denk, jetzt haben sie dich. Und da guckt mich der Ami-Bulle an und sagt zu mir, hey man. Und ich so, oh shit. Nice bike. Und ich so, yeah, nice bike. Scheibe wieder hoch. Ich so, oh cool. Wow. Nice bike. Mein Hals auch immer länger geworden. Sieht man nicht so mit dem Helm, aber. Kaum wieder in Deutschland.
Was ist denn das? Das Moped ist zu laut. Da ist ja gar nichts hinten drin.
Sag ja, der muss auf sein, sonst kommt nichts raus.
Wollen Sie mich verarschen?
Ja, ich bin wieder in Deutschland. Horch mal 10 Sekunden in dich rein. Jetzt nur mal angenommen, hier würde wirklich einer zum Millionär werden. Würdest du dich wirklich freuen können? Würdest du wirklich in einer Sauberkeit dich mitfreuen? Oder würdest du sofort denken, Mensch, ich brauche ein neues Auto, die Waschmaschine macht's auch nicht mehr lang. Ja, nein, nein, es ist nicht dein Geld, es ist nicht dein Segen. Wenn du sauber bleibst und im Herzen rein, kann sein, dass Gott diesen Menschen benutzt und sagt, ich kaufe euch jetzt alle ein neues Auto. Und dann freut ihr euch. Es gibt einen super Film und ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Leute. Ist ein total prophetischer Film. Das beruht auf einer wahren Geschichte in Amerika. Ein Millionär ist sich überdrüssig worden in seinem Geld und hat angefangen, Geld zu verteilen. Er hat $10,000, $5,000, $1,000 in Umschlägen, ist durch die Stadt. Dann hat er gesehen, da hilft jemand, eine Oma, über die Straße, ist er hin und hat dem heimlich den Umschlag in die Tasche gesteckt. Dann hat er geguckt, wo jemand Kindern hilft, im Kinderspielplatz und überall. Und dann sprach sich das nach und nach rum und alle waren glücklich. Und da hat er geguckt, wo alleinerziehende Mamas sind, wo nicht über die Runden kommen. Er stand im Supermarkt an der Kasse und dann hat er zur Kassierin gesagt, ich übernehme das alles, hat den Umschlag hin und verschwand. Also keiner wusste, wer er war. Und ich fand das super. Ich dachte, wow, das ist ein cooler Film, der gefällt mir. Und dann ist es eskaliert. Dann fingen die Leute an, jeder fing an, dem anderen zu helfen. In der Hoffnung, er kriegt einen Umschlag. Dann ist es total gekippt in die andere Richtung und alle haben nur noch den anderen geholfen und dann kam kein Umschlag. Und dann ist es wieder gekippt und haben sie sich geprügelt auf der Straße. Weil sie nicht wussten, wer, wo, was und wie. Und manchmal denke ich mir, ein Papa im Himmel geht's wahrscheinlich ähnlich. Der segnet einen, man freut sich oder du hilfst, du machst irgendwas, kriegst einen Segen und dann sehen es die anderen und dann wollen die auch den Segen und dann, versteht ihr? Anstatt im Herzen sauber zu bleiben und sich zu freuen, das Schärflein der Witwe, sagte Jesus, wog mehr als die Säcke mit Goldmünzen, die andere rein haben. Weil sie gab alles. Alles. Und ich glaube, wenn du bereit bist, deinem Herzen loszulassen, kann Gott die Dinge, die wichtig sind, für dich schicken. Glaubt ihr das? Freuen wir uns wirklich mit dem anderen mit? Oder regen wir uns auf, wenn nächste Woche einer kommt mit einem neuen Auto? Was, schon wieder? Für das Geld hätten wir 3 kaufen können. Eins für dich, eins für mich und eins für meinen Vater, seinen Sohn. Oh, Heiliger Geist. Halleluja. Wo bin ich denn? Wie weit wollte ich denn überhaupt? Ah, noch 2 Verse. Halleluja, komm. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ja? Auch hier siehst du ganz klar, es gibt keine Reinkarnation und den ganzen Mist. Weiter. Wie es den Menschen einmal bestimmt ist, so auch Christus einmal geopfert worden. Einmal. Halleluja, ist das gut für dich? Stell dir mal vor, Jesus wäre nur für 20% deiner Sünden ans Kreuz. Wow, der hätte gar keine Ruhe mehr. Wir wären im Holzbusiness. Wir würden ständig Kreuze bauen. Sagen Jesus noch einmal und noch einmal und noch einmal. Gott sei Dank ist es nicht so. Sondern er hat ein für alle Mal alle Schuld bezahlt und hinweggenommen. Für dich, stellvertretend. Zum zweiten Mal wird er nicht zu der Sünde. Gott sei Dank, oder? Sondern er ist uns zum Heil geworden, ein für alle Mal. Ich weiß, ihr wisst es alle und ihr denkt gerade, er erzählt gar nichts Neues. Aber ich erinnere dich daran bei der nächsten komischen Situation, wo wieder irgendwas in die Richtung kommt, wo du irgend so eine Aussage triffst oder so ein Gefühl ist oder irgendwas in die Richtung. Du bist ein für alle Mal erkauft. Amen. Durch das Blut des Lammes. Das ist so immens wichtig. Ein für alle Mal. Gehen wir mal zurück zum Vers 15. Darum ist auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod der Geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufene das verheißene ewige Erbe empfangen. Das ewige Erbe ist so immens wichtig, dass du da hineintrittst in das Bewusstsein deines ewigen Erbes. Wir switchen mal noch zu Galater 4 ab Vers 1, dann möchte ich euch geschwind noch was zeigen und dann passt es. Halleluja. Du bist berufen, ein Erbe zu sein. Gott hat für dich ein Erbe bereitet, mehr als das, was du dir jemals wünschen könntest. Und das habe ich letzte Woche schon zitiert. Und der Heilige Geist hat gesagt, ich muss schon wieder drüber lernen und es ist gut so. Halleluja. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Das war eine der wichtigsten Bibelstellen, die ich vor 15, 20 Jahren gelernt habe. Und der Pastor, der das gepredigt hat, der hat doch bestimmt 2 Jahre am Stück über diesen Vers gepredigt, ja. Und ich dachte, ich weiß alles, bis ich gemerkt habe, ich habe noch gar nichts verstanden. Ja? Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Du bist Erbe im neuen Bund, lebst aber in den Gedanken als Knecht im alten Bund. Könnt ihr mir folgen? Wenn ein Herr, ein reicher Mann einen Knecht im Haus hat, was ist ein Knecht? Ein bezahlter Diener. Der Knecht hat seine Arbeitszeit am Tag, er kriegt seinen Lohn dafür und er muss gehorsam sein dem, was sein Herr ihm sagt. Sind wir da uns einig? Das ist ein Knecht. Ein Knecht ist zum Dienen da. Ist das korrekt? Der Knecht kann nicht sagen, oh, heute habe ich keine Lust. Sondern er spürt, er muss heute dienen. Der Herr will seine Pantoffeln, dann bringt er die Pantoffeln. Wenn der Herr baden will, was richtet er? Das Badewasser. Wenn der Herr mit dem Auto losfahren will, was macht er? Er richtet das Auto her. Okay? Also der Knecht ist nicht der Sohn. Wie ist denn ein Sohn drauf im Haus des Herrn? Richtet der das Badewasser? Nee. Der sagt, Papa, mach es selber. Oder wenn er Lust drauf hat, sagt, okay, Papa, ich mach das Badewasser. Aber er macht es nicht jeden Tag und er muss es vor allem nicht. Er wird auch nicht bezahlt, in diesem Haus zu sein. Er hat auch keine Arbeitszeit in diesem Haus. Ein Sohn ist ein Sohn. Merkt ihr den Unterschied in der Denkweise bei Christen? Viele denken nicht wie der Sohn, sie denken wie ein Knecht. Sie meinen, wenn sie etwas tun, dann freut sich der Herr. Der Herr freut sich immer über dich, wenn du Sohn bist. Und das ist so immens wichtig. Und solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, solange der nicht in die Mündigkeit kommt. Gott hat es erfüllt, aber wir müssen es begreifen. Nächster Vers. Sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. Diese Zeit war bis ans Kreuz. Waren wir unter Pflegern und Vormündern. Bis zum Kreuz. Weiter, nächster Vers. So auch wir, als wir unmündig waren, Vergangenheit, seht ihr das? Aus Gottes Sicht. Wir müssen immer sehen, wie Gott es sieht für uns. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Jeder Mensch, der nicht von neuem geboren ist, ist unter der Knechtschaft der Mächte dieser Welt. Jeder plappert jedem nach. Was alle gut finden, finden alle gut. Du warst unter dieser Knechtschaft. Du warst unter der Knechtschaft der Mächte der Welt. Das ist, was ich letzte Woche euch versucht habe zu sagen. Die Welt macht einen Steckbrief über dich. Wo geboren, wie alt, wie viel besitzt er, nix, überall ein X, X. Da ist X-mäßig, nix. Der Vater sagt, mein Sohn, teuer erkauft mit dem Blut, das Beste bezahlt, du bist wertvoll, geliebt. Den Steckbrief, den der Vater für dich schreibt, ist komplett anders wie das, was die Welt über dich sagt. Und Gott geht sogar noch einen Schritt weiter, sagt, das, was die Welt nicht will, den Abschaum dieser Welt, den nehme ich. Ja, stimmt das? Das, was nichts ist in der Welt, das erwählt Gott. Damit das verworfen wird, was etwas ist in dieser Welt. Alles, was einen großen Namen hat und so weiter, das interessiert Gott nicht. Gott ist der Gott, der den Letzten sucht. Gott hat mir das mit dem Marathon gezeigt. Wenn ein Marathon ist, alle Leute stehen am Ziel und der Erste wird beklatscht wie blöd, der Zweite auch noch, der Dritte gerade noch so und dann gehen die Leute schon Richtung Heimat. Weil der Rest, wo kommt, ist völlig uninteressant. Mensch, interessiert so Nummer 500. Interessiert doch kein Mensch mehr. Und der allerletzte hinten, den interessiert überhaupt keinen mehr. Aber wenn du Jesus suchst und sagst, Jesus, wo bist du bei den allen? Dann wirst du Jesus ganz hinten beim Letzten finden. Und der motiviert ihn und sagt, komm, du schaffst es auch, mein Sohn. Jesus ist nie bei der Number One. Nie. Schau dir die Bibel an, lies die Evangelien, da siehst du Jesus nie bei der Number One. Nicht mal als er geboren wurde. Als die drei Weisen aus Morgenland kamen, gingen sie in den Palast zu König Herodes sagen, wo ist der König der Juden? Sie dachten noch menschlich, er ist im Palast. Jesus war im Stall. Da waren Fliegen, da stank's nach Urin. Von den Kühen und den Eseln und was weiß ich was alles, in der Futterkrippelager. Übrigens war die aus Stein. Es war schon prophetisch, wo er hingelegt wird, wenn er tot ist. die 3 Tage. Aber das ist eine andere Geschichte. Amen. Jesus wählte immer das Geringste unter allem aus. Und in diesem Land, was total verachtet war, die Gegend, die total verachtet war. Und in dieser Gegend, die total verachtet war, die total verachtetste Stadt. Und in dieser Stadt, vor aller verachtetsten Orten, Stall. Wisst ihr, Jesus ist demütig, von Herzen demütig. So anders wie wir. Nicht Dolce & Gabbana oder Gucci, braucht er nicht. Er hat ein Ledertäschchen vom Ledermaffei. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Okay. Wir waren in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Wir waren, als wir unmündig waren. Weißt du, wenn der Teufel gegen dich gekämpft hat und du unmündig bist, hast du keine Waffe gegen ihn. Stimmt das? Wir haben es alles so hingenommen, wie es ist. Wie die Leute auch in der Welt. Die kriegen die Krebsdiagnose, sagen sie, ja, dann, wie lange habe ich noch? 6 Monate. Wow, super. Und dann ist es vorbei. Ein Mann in England, wahre Geschichte, kriegt eine Krebsdiagnose. War zur Untersuchung, die Ärzte haben gesagt, maximal ein Jahr. Dann hat er sein Haus verkauft, sein Auto verkauft und dann ging er in die Welt. Schaute, hat eine Weltreise gemacht, hat sich alle Länder angeguckt, worauf er Bock gehabt hat, war überall auf der Welt und nach einem Jahr kommt er zurück und dann sagen die Ärzte zu ihm, die haben ihren Namen vertauscht. Und er war einer, der hieß genauso wie er, genau gleich, sogar am selben Tag geboren. So was gibt's eigentlich gar nicht, ist eine wahre Geschichte. Haben sie einen Film draus gedreht. Und haben sie zu ihm gesagt, so, und jetzt tut's uns leid. Ja, was für, haben sie ihr Haus verkauft, ihr Auto, alles verkauft und wir sind untröstlich, wir wissen gar nicht, wie. Und der Typ sagt, das war das geilste Jahr meines Lebens. Ich würde es genau wieder so machen. Und da habe ich so gedacht, wow, wie krass. Eine Fehldiagnose führt ihn zum Punkt, wo er merkt, er lebt. Vorher schaffe, Häusle baue, da hier keinen Urlaub machen, nur in den Klotz nimmt er nicht mit. Und da habe ich auch gedacht, wow, was für ein Hammer. Was für eine Hammergeschichte. Da merkt er, ja, jetzt sterbe ich, habe nur noch ein Jahr, jetzt mache ich das, was ich alles immer machen wollte. Hey, brauchst nicht erst die Krebsdiagnose, fang doch heute an zu leben. Oh, ich mache so eine Werbefirma. Fang doch heute an zu leben. Das ist ein geiler, ein toller Slogan, der gefällt mir. Fang heute an zu leben. Halleluja. Amen. Aber jetzt geht's ja weiter. Die Geschichte geht ja weiter. Nächster Vers. Sind nur noch 2, glaube ich. Als aber die Zeit erfüllt war. Sag mal, als die Zeit erfüllt war. Sandte Gott seinen Sohn. Sandte Gott seinen Sohn in dein Leben. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ist es nicht fantastisch, dass Jesus unter das Gesetz getan wurde? Er hat es nicht aufgehoben und gesagt, das Gesetz ist blöd, ich mach mal alles neu. Nee, er hat gesagt, okay, das Gesetz ist da, ich erfülle das Gesetz, um euch aus dem Gesetz zu erlösen. Damit du nicht mehr, er hat das Gesetz erfüllt, damit du es nicht mehr erfüllen musst. Gucke mal. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich finde das so der Hammer. Die Zeit der Unmündigkeit war vorüber. Sie ging zu Ende in dem Moment, wo Gott seinen Sohn sandte. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Weiter. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Damit wir die Kindschaft empfingen. Siehst du Gottes Plan, wie gut er ist? Er will, dass du mündig wirst. Mündig heißt, im Namen Gottes sprechen. Meine Worte in deinem Mund sind genauso powerful wie meine Worte in meinem Mund, hat Jesus gesagt. Der Heilige Geist ist mit euch. Ihr werdet größere Wunder tun als ich, hat es Jesus gesagt. Ist nur doof, dass man es so selten sieht, gell? Die meisten Christen sind mit ihrer Depression beschäftigt. Ja? Damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. So, das Gesetz ist für die Knechte. Seid ihr noch da? Das Gesetz ist für die Knechte. Die Sohnschaft ist die Erlösung vom Gesetz und vom Knechtsein. Seht ihr, wie gut es ist? Das ist die beste Botschaft der Welt. Die ist besser wie die Lottozahlen nächste Woche. Da kann seine Cola hast du wieder ausgegeben. Aber das, was in dir drin ist, was der Heilige Geist in dir tut, das kann dir niemand mehr rauben. Wenn du das verstanden hast. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Das Gesetz war Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schnipp, schnapp, rüber ab. Einen Fehler gemacht, bumm, weg, der nächste. Knallhart, ohne Diskussion. Aber hier siehst du, er hat dich erlöst, damit du die Kindschaft empfängst, damit du die Kindschaft empfängst. Und da ist wieder ein Riesenproblem für die meisten Christen. Sie haben diese Kindschaft nicht verstanden. Sie beten und sie reden wie ein Knecht, anstatt wie ein Sohn. Nochmal zurück, ganz zurück zu eins. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Je nachdem, wie ein Christ mit dir spricht, wirst du merken, hat er eine Sohngesinnung und eine Knechtsgesinnung. Strahlt er den Sohn aus oder den Knecht? Ich habe in meinem Leben mit, ich nenne es jetzt mal, geistigen Leidern zu tun gehabt. Die einen haben mir gesagt, ja Bruder, wenn du das wieder machst, da wird Gott zornig. Weißt du, der Herr sieht alles. Ich habe so Zeiten hinter mir nach den Rockern, wo ich dann gedacht habe, ja, wäre ich doch lieber bei den Rockern geblieben. Da hat wenigstens Sündigen Spaß gemacht. Sündigen macht jetzt keinen Spaß mehr. Und Christsein macht noch weniger Spaß. Ja. Einer hat mir den Hebräerbrief um die Ohren gehauen. Wer willentlich sündigt, hat hinfort keine Möglichkeit mehr zur Buße. Das war mein zweiter Hauskreisleiter. Ja, da kann ich mir jetzt gleich einen Strick kaufen und mich erschießen. Dann ist ja rum, oder nicht? Habe ich verloren. Und dann habe ich andere getroffen, Gott sei Dank, die Gott in mein Leben geschickt hat, wo ich geschrien habe, in einer Not, wo sie mir gesagt haben, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Eine neue Schöpfung, ja, okay. Jetzt hör ich dir mal mein Problem an. Du bist eine neue Schöpfung. Gott ist voll auf deiner Seite. Gott ist nicht auf meiner Seite. Jetzt nochmal, du musstest, hör doch mal zu. Ich habe es überhaupt nicht begriffen, wer ich bin. Ich hatte immer Knechtsgesinnung. Ein Knecht rechnet mit Strafe, weil der Herr zornig wird. Ein Sohn nicht. Ein Sohn rechnet mit Liebe, weil er weiß, der Vater liebt mich. Der Vater geht sogar her und bezahlt die Scheibe, die der Sohn eingeworfen hat, ohne Probleme. Weil ihm der Sohn wertvoll ist als die Scheibe. Beim Knecht sagt er noch eine Scheibe und du fliegst raus. Und das ist die Angst, die viele haben. Obwohl er Herr über alle Güter ist. Du bist Herr über alle Güter. Weißt du das, wenn du Sohn Gottes bist? Du bist Herr über alle Güter. Versorgung gehört dir. Heilung gehört dir. Wohlergehen gehört dir. Zukunft gehört dir. Amen einer. Schade. Okay, weiter. Zum siebten Vers, zum letzten. Damit du die Kindschaft empfingst. Und jetzt, es hat einen Sinn, warum du die Kindschaft empfingst. So bist du nun nicht mehr Knecht. Hörst du? Du bist nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Halleluja. So bist du nun nicht mehr Knecht. Amen. Sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Vorhin haben wir gelesen, das Erbe tritt in Kraft, sobald einer stirbt. Christus hat dir ein Erbe hinterlassen. Nicht damit du Christ bist und in einer Kirche oder in einer Gemeinde einen Stuhl wärmst, sonntags dich ein bisschen freust und der Rest der Woche ist furchtbar. Das ist nicht dein Erbe. Dein Erbe ist, dass du zur Fülle gebracht bist. Wann fängt es an? Wenn du anfängst zu sprechen, wenn du mündig wirst und anfängst es zu bekennen und sagen, es gehört alles mir. Ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Und das hat nichts mit deinem Kontostand zu tun. Amen. Weiter, noch einen. Einen machen wir noch. Den haben wir vergessen, den wollte ich eigentlich. Heute haben wir es aber hier. Den Sechser habe ich gesucht. Genau, hier wollen wir hin. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt, den Heiligen Geist, in dein Herz. Du brauchst nicht mehr zu einem Tempel pilgern. Toronto ist toll, aber du brauchst nicht nach Toronto, wenn du Gott treffen willst. Du kannst dort Gott treffen, ihr versteht's richtig. Du brauchst nicht nach Canossa, du brauchst nicht nach Rom oder sonst wohin. Gott lebt in deinem Herzen, wie nah als... Ich hatte schon Zeiten, habe ich gebetet, Gott, warum hast du mich verlassen? So, sagt so eine kleine Stimme, ich bin doch da. Sag, ich bin doch da. Ja, er lebt in deinem Herzen. Das vergessen wir manchmal. Und da können wir rufen, aber lieber Vater. Ich hatte schon mit Pastoren und Prediger zu tun, wo wir gebetet haben. Ihr kennt die Geschichte, mit dem komme ich zum Schluss. Wo sie Hände halten und sie beten so, oh heiliger Vater. Ich brauche dann immer einen, der mir hinterher die Fußnägel wieder runterklappt. Ja. Und dann habe ich gebetet, aber lieber Vater, Papa, ich lieb dich. Oh Papa, ich hab dich so lieb. Und hinterher sagen sie mir, ja, wie betest denn du? Du kannst nicht zu Abba, lieber Vater, so geht's ja nicht. Sag, hast du keine Bibel, liest du nicht Bibel? Weißt du, weil ich eine Liebesbeziehung mit ihm habe, lasse ich mich nicht auf den in ihr Niveau herunter. Und das meine ich nicht böse. Es wäre besser gewesen, sie hätte sich gefragt, warum sie so komisch beten und nicht so frei. Versteht ihr mich richtig? Geht nicht um mich. Sondern die Freiheit ist das. Die Bibel sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und wo der Heilige Geist ist, ist Freiheit. Amen. Danke, Papa, für das Wort. Und ich danke dir, dass du jedem das jetzt nahe bringst, so jedem nochmal drüber nachsinnen lässt, dass dieses Wort Frucht bringt, dass wir durchgeputzt werden, frei werden, dass wir rauskommen aus jeder Form der Knechtsgesinnung hinein in die Sohnschaft. Egal, wo es noch irgendwo ist. Papa, wenn es noch irgendeinen einzigen Fleck gibt, nimm den weg. Hol uns da raus und bring uns hinein in diese Fülle des Sohnseins, wo wir rufen, Abba, lieber Vater, voller Überzeugung, voller Liebe, voller Begeisterung. Papa, zeig uns, dass wir Erbe sind. Und zeig uns, dass du uns mündig gemacht hast, dass wir nur hineintreten müssen. Papa, und ich treffe die Entscheidung auch heute morgen nochmal, dass ich mündig sein will in Christus Jesus. Und dass ich deine Worte spreche, dass ich der beste Prediger in meinem Leben bin, weil ich dir glaube und weil ich nicht zweifle, sondern weil mein Glaube nicht auf Menschenweisheit gründet, sondern auf der Kraft Gottes. Halleluja. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja. Amen.